Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge. Heute geht's um ein Thema, das könnte für den einen oder anderen ein bisschen kritisch sein, denn es geht um Depression und auch die potenziell möglichen Folgen davon. Also solltet ihr davon betroffen sein und euch vielleicht nicht gerade in der Lage fühlen, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann skippt einfach diese Folge, gibt ja noch ganz viele andere tolle Folgen. Aber jetzt darf ich ganz herzlich erstmal begrüßen Dr. Jürgen Knieling. Er ist der ärztliche Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin in Bietigheim. Hallo, Herr Dr. Knieling.
Hallo alle zusammen.
Wir haben gerade schon gesagt, es geht um Depression. Das ist so ein bisschen, eigentlich man kann fast schon sagen, eine Volkskrankheit, oder? Hat den Rückenschmerz so ein bisschen abgelöst? Ist es die Krankheit Nummer eins in Deutschland?
Also es ist zumindest eine ziemlich wichtige Erkrankung geworden. Das ist nach Corona noch etwas mehr geworden. Und man kann schon sagen, dass früher vielleicht manche sich hinterm Rückenschmerz versteckt haben und jetzt ihre Depression zugeben. Augenzwinkern kann man das so sagen. Aber natürlich, ja, die Depression hat etwas zugenommen. Nicht ganz so sehr, wie es die Zahlen vermuten lassen, aber doch, ich erlebe auch hier eine Zunahme von Depressionen.
Spulen wir aber erstmal das Rad zurück. Wir haben gerade schon Sie vorgestellt, psychosomatische Medizin hier in Bietigheim. Was ist Psychosomatik überhaupt genau? Also es scheint ja irgendwas mit Depressionen offensichtlich zu tun zu haben, sonst würden wir nicht mit Ihnen drüber sprechen. Aber was ist jetzt Psychosomatik für denjenigen, der sich medizinisch noch nicht so auskennt?
Also Psychosomatik birgt erstmal die beiden Worte in sich, Psyche und Soma, das heißt Psyche und Körper, weil bei psychischen Erkrankungen häufig Psyche und Körper zusammenspielt und psychische Erkrankungen auch selten ohne Körpersymptome auskommen und körperliche Erkrankungen manchmal auch eine psychische Komponente haben. Also wir kümmern uns vor allem um Erkrankungen, die sowohl im psychischen Bereich Symptome machen als auch im körperlichen, aber auch um Erkrankungen, die speziell ein psychotherapeutisches Herangehen einfordern, und da gehört die Depression einfach mit zu den Erkrankungen Nummer eins.
Was ist dann aber genau der Unterschied zwischen eben, Sie haben eigentlich gerade schon angesprochen, die Psychosomatik, die Psychologie und die Psychiatrie. Also was ist da genau der Unterschied zwischen den dreien?
Also zunächst mal, die Psychologie kann man dahingehend abgrenzen, dass es einfach eine andere Ausbildung ist. Also die Psychologen studieren Psychologie, die Psychosomatiker und die Psychiater studieren Medizin und machen dann eine entsprechende Zusatzausbildung. In der Praxis kommen aber die unterschiedlichen Berufsgruppen dann schon auch wieder zusammen. Das heißt, bei uns, aber auch in der Psychiatrie, arbeiten Psychologen und Ärzte. Das nochmal zu Psychologen und Ärzten. Die Abgrenzung zur Psychiatrie, die hat sicherlich auch historische Gründe, weil irgendwann sich einfach so ein kleiner Teil eher aus der inneren Medizin raus entwickelt hat, die gemerkt haben, dass man Krankheiten auch vermehrt psychotherapeutisch, also auch körperliche Krankheiten, vermehrt psychotherapeutisch behandeln sollte. Mittlerweile gibt es auch in der Psychiatrie wieder viel Psychotherapie, aber es gibt immer noch die beiden Fachärzte, und der Unterschied ist sicherlich der, dass die psychosomatische Medizin etwas, ich sage es mal, mehr die Beziehungen in den Vordergrund stellt und die Psychotherapie und die Psychiatrie sich auch vermehrt um Patienten mit schwereren psychischen Erkrankungen wie Schizophrenien, Suchterkrankungen, Demenz beschäftigt, aber durchaus in einem breiten Überlappungsfeld auch die psychotherapeutische Behandlung.
Sie wirken so, als würden Sie sich ein bisschen auf dünnes Eis begeben, wenn man versucht, das zu differenzieren.
Es ist einfach so wie in vielen Sachen, dass das mal historisch eine Begründung hatte und es auch durchaus Bestrebungen gibt, die beiden Fächer wieder zusammenzuführen. Aber das ist ein anderes Thema, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Aber man könnte sicherlich überlegen, ob die beiden Fächer irgendwann in Zukunft auch wieder zusammenkommen können. Wichtig für die Praxis ist, dass es sowohl die medikamentöse Behandlung gibt, als auch die psychotherapeutische. Und es sollte sowohl bei uns als auch in der Psychiatrie der Fall sein.
Wir haben das Überschriftenthema quasi schon immer wieder jetzt angesprochen. Es ist die Depression. Depression ist auch im Alltag gefühlt allgegenwärtig in Zeitungen, Überschriften. Jeder sagt, oh, da kriege ich Depression. Was ist denn jetzt aber eigentlich eine Depression überhaupt genau?
Eine Depression kann man erstmal mit den drei Kernsymptomen beschreiben. Das erste ist, wie schon der Name sagt, die Niedergedrücktheit, die niedergeschlagene Stimmung. Das verbindet jeder mit Depression. Und dann kommt aber noch so die schnelle Erschöpfbarkeit, schnelle Ermüdung, Kraftlosigkeit dazu auf der einen Seite, und das andere die Lustlosigkeit, keine Freude mehr zu empfinden, keine Interessen mehr zu haben, also keine Kraft und keine Lust.
Das sind jetzt aber alles Symptome, die sind ja durchaus vage. Also ich kann auch sagen, oh, ich fühle mich heute so kraftlos, deswegen bin ich aber noch nicht depressiv. Ich kann mich niedergeschlagen fühlen, deswegen bin ich aber auch nicht depressiv. Wann kann man jetzt aber wirklich sagen, das ist dann eine Depression und das ist einfach bloß, ja, man fühlt sich halt heute nicht so richtig gut?
Einen depressiven Tag hat jeder. Von einer Depression spricht man frühestens dann, wenn das mindestens 2 Wochen anhält. Wobei auch dann geht es eben darum, sind wirklich alle Kriterien erfüllt. Es kommen dann auch noch so einige an Nebensymptomen dazu, wie Schlafstörungen, wie Appetitstörungen, wie Grübeln und negative Gedanken. So dass man sagt, wenn eine Erkrankung oder wenn eine depressive Störung sich über einen Zeitraum von länger als 2 Wochen entwickelt und noch mit Nebensymptomen verbunden ist, dann spricht man von einer Depression, die behandlungsbedürftig ist.
Ich wollte gerade sagen, nur wenn man eins davon hat, weil man sich lustlos fühlt, in die Arbeit zu gehen, ist man jetzt noch lange nicht depressiv, dann sollte man vielleicht über einen Jobwechsel nachdenken, aber ja, Depression ist es dann noch nicht. Was kann denn jetzt aber eigentlich alles eine Depression verursachen? Weil auch da ist es ja so, Rauch, also wenn man sich so auf der Straße umhört, kriegt jeder bei allem schon eine Depression. Ist es wirklich so einfach?
Also man kann in 3 Ecken schauen, sage ich immer so, auch meinen Patienten. Natürlich hat Depression auch was erstmal mit Genetik und Veranlagung zu tun. Das spielt bei vielen psychischen Erkrankungen eine Rolle, so auch bei der Depression, sodass Menschen mit einem bestimmten genetischen Hintergrund, manchmal ist die Mutter oder die Oma oder der Onkel schon depressiv, einfach eine höhere Bereitschaft mitbekommen, depressiv zu werden. Das Holz, aus dem ich geschnitzt bin, das kann ich nicht verändern, bedingt aber die Bereitschaft für eine depressive Erkrankung. Das ist das eine. Das andere sind frühe Erlebnisse, Traumata, Gewalt in der Kindheit, früher Verlust des Elternteils, was auch immer, Vernachlässigung, erhöht sehr deutlich das Risiko für spätere Depressionen. Und das dritte ist immer dann erstmal das Offensichtliche, das es fast zum Überlaufen bringt. Das kann dann eine Trennung sein oder eine Überlastung am Arbeitsplatz, sogenannte Burnout-Entwicklungen oder irgendwelche Dinge, die mich halt sehr belasten und beschäftigen, die Krisen, die gerade um uns herum sind. Also im Grunde diese 3 Dinge kommen in der Regel zusammen in unterschiedlicher Gewichtung, die eine Depression auslösen. Und man sollte auch dann erst von Depression sprechen, wenn dann wirklich auch die Kriterien erfüllt sind. Sonst eine depressive Stimmung hat natürlich jeder mal. Aber Depression im engeren Sinn ist dann schon auch eine Erkrankung, die eine gewisse größere Relevanz hat und auch eine Behandlung dann erfordert. Und natürlich auch bei schwereren Formen auch durchaus lebensgefährlich ist, weil es dann auch mit negativen Gedanken und Suizidalität verbunden ist.
Jetzt muss ich nochmal den ersten Punkt aber aufgreifen, den Sie angesprochen haben, weil der überrascht mich schon enorm. Das heißt, Depression ist tatsächlich vererbbar. Wenn meine Familie vorher schon depressiv war, meine Oma, meine Mutter, dann kann es mit erhöhter Wahrscheinlichkeit sein, dass ich auch depressiv werde.
So wie bei vielen Erkrankungen, anderen Erkrankungen auch, Diabetes oder so hat genau so ein Risiko. Es ist keine Erbkrankheit in dem Sinn, aber das Risiko an einer derartigen Erkrankung zu erkranken ist tatsächlich höher, wenn es in der Familie mehr Formen von Depressionen gibt. Dann muss ich einfach besser auf mich aufpassen und etwas achtsamer mit mir umgehen. Heißt nicht zwangsläufig, dass ich deshalb selber depressiv werde.
Wer kann denn jetzt aber überhaupt alles eine Depression bekommen? Also sind es vorwiegend junge Leute, sind es alte Leute, sind es Leute mittleren Alters? Man spricht ja gerne auch von der Midlife-Crisis. Ist das schon eine Form der Depression? Also wo sind so die meisten Betroffenen, in welchem Alter? Gibt es da überhaupt eine Zielgruppe?
Also Depressionen gibt es natürlich prinzipiell in jedem Alter. Depression ist bei Frauen etwas häufiger als bei Männern, also nach den Zahlen 2:1, wobei man immer auch davon ausgeht, dass die Männer vielleicht die Depression nicht ganz so häufig in die Behandlung einbringen und auch eher verdrängen in irgendwelchen anderen Symptomen. Aber es scheint schon so zu sein, dass die Frauen häufiger betroffen sind. Von den Altersgruppen sind vor allem so die Schwellensituationen, wenn man die reaktiven Belastungsfaktoren in den Vordergrund stellt, dann sind es natürlich Schwellensituationen, so wie das Erwachsenwerden, Übergang ins Erwachsenenalter oder dann kennt man ja auch die Ausdrücke wie Wochenbettdepression oder Depression im Klimakterium, Wechseljahre oder dann ist auch der Übergang zum Ruhestand natürlich auch nochmal ein wichtiger Übergang, aber so gibt es die natürlich auch an verschiedenen anderen Stellen. Also immer dann, wenn Lebensübergänge stattfinden, gibt es auch mehr Depressionen.
Da ist gerade ein Begriff gefallen, reaktive, was hatten Sie gesagt?
Gemeint habe ich einfach, dass Depressionen reaktiv auf irgendwelche Lebensumbrüche, also dass es Faktoren gibt, wo die Depression darauf reagiert, zumindest häufig als Auslösefaktor, was aber nie heißt, dass Depression auch mitten aus dem ganz normalen Alltag heraus sich entwickeln kann.
Gefühlt werden auch immer häufiger junge Menschen krank, also an Depressionen, dass sie da erkranken. Ist es ein Eindruck, der täuscht oder ist es tatsächlich so?
Man hat während der Corona-Zeit tatsächlich festgestellt, dass auch mehr Jugendliche betroffen sind. Und ich glaube, man muss jetzt schon im Nachhinein sagen, dass als Selbstkritik oder wenn man so die eigenen Maßnahmen, die wir getroffen haben, anschaut, dass in der Corona-Zeit viel zu sehr nur auf die Hygieniker und Virologen geschaut wurde und viel zu wenig auf die Soziologen und Psychologen, die vielleicht auch mal so angeschaut hätten, was das mit Familien, mit Kindern, mit dem Homeschooling und so weiter macht. Ich glaube, da hat man wirklich was versäumt und hat als Antwort darauf bekommen, dass jetzt sich Ängste und Depressionen auch im Kinder- und Jugendalter in der Zeit vermehrt haben. Ich will es jetzt aber nicht nur auf die Corona-Situation ja abwälzen. Ich denke, eine zunehmende Verunsicherung überhaupt, was so unsere Zukunft, Klimakrise etc. führt natürlich auch zu einer erhöhten Belastung und kann auch zu einer vermehrten Depressivität oder zu Depressionen führen.
Die aktuellen Krisen sorgen sich ja auch dafür, also mit Krieg, mit eben Corona, mit anderen Dingen, dass Depressionen auch zunehmen, oder?
Ja, natürlich.
Gibt es denn eigentlich eine Altersgrenze nach unten, wo man sagt, okay, also ab dem Alter ist eine Depression wahrscheinlich oder logisch, oder gibt es tatsächlich, also können es auch Säuglinge sogar treffen?
Naja, bei Säuglingen spricht man da noch nicht von Depression, also ich denke natürlich.
Also kommt auf die Welt und ist schockiert.
Ja, aber so viel Persönlichkeitsentwicklung hat der Säugling dann in dem Moment noch nicht, damit man da von Depressionen reden könnte. Ich würde mal sagen, so ab dem Kindergartenalter, Grundschulalter können natürlich auch größere Krisen wie Elternverlust eines Elternteils, Vernachlässigung oder körperliche Gewalt natürlich auch zu depressiven Zuständen führen. Aber da können sicherlich die Kinder- und Jugendpsychiater noch mehr dazu sagen. Aber ich würde mal sagen, ab dem Alter kann man dann auch von einer kindlichen Depression sprechen.
Wir hatten es ganz am Anfang eigentlich schon angesprochen. Depression hat so ein bisschen den Rücken als Haupterkrankung eigentlich abgelöst, oder? Also es ist schon so, dass Depression zumindest eine der Hauptkrankheiten, zumindest der Deutschen ist, oder?
Ja, also ich würde es nicht sagen, dass es den Rücken ganz abgelöst hat. Es gibt immer noch sehr viel Rücken in Deutschland. Und ich sage mal, wenn man geschlechtsspezifisch sieht, dann tendieren die Männer vielleicht immer noch mehr auch zu den Schmerzen und zum Rücken. Das ist dann vielleicht zu zugespitzt, wenn man jetzt einfach nur sagt, Depression ist der neue Rücken. Das ist sicherlich falsch. Also es gibt viel körperliche Symptome, die natürlich neben den körperlichen Ursachen auch was mit Stress zu tun haben. Ja, und es gibt die Depression und es gibt auch manchmal die Überlappung. Und mittlerweile betont man mehr auch diesen seelischen Anteil von Erkrankungen oder überhaupt die psychischen Erkrankungen. Das ist tatsächlich in den ganzen Studien der Krankenkassen der Fall, dass mittlerweile viel mehr Krankschreibungen auch aufgrund psychischer Erkrankungen, insbesondere von Depressionen, stattfinden. Also die Erkrankung ist sicherlich mittlerweile viel häufiger benannt, aber auch in der Summe etwas häufiger geworden.
Da stellt sich mir die Frage, ist Depression eine Wohlstandskrankheit quasi durch den Wohlstand, den wir hier auch haben, dass die Leute einfach mehr Zeit haben, sich entweder in eine Depression zu begeben oder auch überhaupt nachzudenken, wie fühle ich mich eigentlich, mir geht es nicht so gut? Oder hat man es eben früher einfach nicht diagnostiziert, weil man keine Zeit hatte, früher musste man mehr arbeiten? Ist das so der Fakt?
Als Wohlstandskrankheit würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist natürlich so, es gibt so gute Modelle mit Bedürfnispyramiden, dass wenn so die körperlichen, physiologischen Bedürfnisse und die Sicherheit gegeben ist, das heißt, wenn ich genügend zu essen habe und Frieden herrscht, ich mich dann auch um meine Persönlichkeitsentwicklung kümmern kann und dann auch irgendwelche Probleme natürlich und Konflikte entwickle in meinem Umfeld, die auch zu Depressionen beitragen. Und solange ich mit dem nackten Überleben beschäftigt bin und irgendwo mit einem Krieg zu tun habe, stehen natürlich andere Dinge im Vordergrund und fallen zumindest diese Faktoren, die eine Depression dann später auslösen, teilweise weg, wobei es dann natürlich im Nachhinein auch wieder andere traumatisierende Sachen sein können, die in die Depression führen. Aber es gilt schon, dass wenn ich mit dem nackten Überleben beschäftigt bin, vermutlich an manchen Stellen oder einige Depressionen zurückgedrängt werden.
Die eigene Mutter ist oft mit die schlaueste Ratgeberin und oft die schlaueste Frau im Haus. Meine Mutter hat mal gesagt, dass man Depressionen nicht durch reine Arbeitsüberlastung bekommen kann, sondern da muss noch irgendein anderer Faktor mit dabei dabei sein. Also sie hat gemeint, man kann sich nicht durch zu viel Arbeit in der Depression arbeiten. Können Sie das so bestätigen oder sehen Sie das anders?
Also Ihre Mutter bestätigt ja im Grunde das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich kommen andere Faktoren dazu, aber es ist schon so, dass ich, wenn ich nun mal eine gewisse Bereitschaft mitbringe durch eine Arbeitsüberlastung und durch eine Burnout-Entwicklung und wenn ich meine, dann keine Grenze mehr zu setzen, durchaus auch vielleicht den auslösenden Faktor habe, der mich dann in eine Depression führt. Aber als alleiniger Faktor ist es eher schwierig, dann würde ich ja selber auch vielleicht vorher die Reißleine ziehen und mir irgendwie helfen lassen.
Ich würde sagen, gerechtes Unentschieden zwischen Ihnen und meiner Mutter, oder?
Vielleicht so.
Wie wird jetzt aber überhaupt eine Depression von den Betroffenen eigentlich wahrgenommen? Kann man das irgendwie beschreiben? Es wird ja oft so symbolisiert mit diesem schwarzen Loch, in das man fällt und dann halt so nichts mehr Lust hat. Wie ist es jetzt aber wirklich?
Das ist schwierig zu beschreiben, weil die Menschen, die noch nicht mit Depressionen zu tun hatten, das tatsächlich manchmal schwer einfühlen können, beziehungsweise gibt es Formen von Depressionen, die man als von außen natürlich besser einfühlen kann, wenn jemand jetzt einen lieben Menschen verloren hat oder gerade zusätzlich noch den Arbeitsplatz und alle möglichen Sorgen und dann noch an Krebs erkrankt ist, dann kann man die Depression viel mehr einfühlen, als wenn das alles nicht der Fall ist und jemand vielleicht aufgrund einer Veranlagung und bei einem kleineren Auslöser dann auch in eine Depression gerät. Also es gibt schon verschiedene Formen von depressiven Zuständen, die einfühlbarer oder weniger einfühlbar sind. Aber ich greife mal die Formen von Depressionen, die dann auch schwerer sind, die sind schon manchmal mit so einem Gefühl verbunden, das man schwer beschreiben kann, dass keine Gefühle mehr richtig da sind, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, so weiter zu existieren, dass es mit innerer Unruhe wie ein Tiger im Käfig verbunden ist, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann und das Gefühl haben, so kann es nicht mehr weitergehen und sich die Gedanken dann so weit im Kreis drehen und negativ werden, dass es auch zu suizidalen Krisen oder sogar Suizidversuchen kommt. Und der Teil ist sicherlich für Leute von außen oft schwer verstehbar, wenn, ich sage jetzt mal, die soziale und finanzielle Absicherung vielleicht durchaus gegeben ist und die Nöte, die der Mensch hat, von außen gar nicht wirklich verstehbar sind.
Weil wir gerade dabei sind, von außen, woran kann ich denn eine Depression denn dann als Außenstehender erkennen? Sie haben gerade schon gesagt, diese Ruhelosigkeit, diese Lustlosigkeit. Was für Symptome gibt es da jetzt, die einem eben helfen können, zu gucken, hey, vielleicht hat mein Partner Schwierigkeiten, vielleicht rutscht er so in eine Depression rein oder auch der Nachbar oder wer auch immer?
Also auch wenn man es nicht immer mit Worten benennen kann, ich denke, wenn sich Menschen verändern, kriegt er das Umfeld das fast immer mit. Ich merke, dass mein Partner nimmer so auf mich reagiert, nimmer so schwingungsfähig ist, oft irgendwie sehr versonnen oder in seinen Gedanken weniger Energie. Also dieses, was ich vorhin am Anfang benannt habe als Kernsymptome, keine Kraft, keine Lust, dieses keine Kraft hat man mal auch bei irgendeiner körperlichen Erkrankung oder bei einem Erschöpfungszustand. Keine Lust ist dann schon noch auffälliger, wenn irgendwas, was mir früher Spaß gemacht hat, irgendwie Fußball zu gucken oder irgendein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen, mir auf einmal nichts mehr bedeutet oder die eigenen Kinder selbst irgendwie mich nicht mehr zum Lachen bringen können oder das Haustier oder so. Also ich glaube, die Außenwelt merkt sehr deutlich, sehr sensibel, egal ob sie die Symptome benennen kann, wenn jemand sich einfach verändert in seiner Reagibilität auf die Umwelt.
Jetzt haben wir schon gesagt, Depression ist eine Krankheit, die immer häufiger zumindest diagnostiziert oder öffentlich publiziert wird von den jeweiligen Betroffenen, teilweise auch selbst. Ist die Gesellschaft da aber einfach immer weniger belastbar oder ist die Belastung einfach immer größer?
Vielleicht beides. Also das war jetzt ein Wortspiel. Ich glaube, die Bereitschaft, depressiv zu werden und also jetzt so diese genetische Komponente, die hat sicherlich sich kaum verändert in den letzten 50 bis 100 Jahren, würde ich mal sagen. Was sich verändert hat, ist natürlich auch das, was um uns herum passiert. Und ich würde sagen, man kann einerseits sagen, ja, vielleicht haben wir verlernt, mit bestimmten Belastungen umzugehen. Das ist mehr dann der persönliche Aspekt. Ich muss aber auch überlegen, durchaus, ob auch an mancher Stelle unser System kränker geworden ist, in Anführungszeichen, und wir vielleicht in unserem ganzen Wachstums- und Leistungsmanie auch manchmal übersehen, dass das nicht alles gesund für die Menschen ist und durchaus auch Depressionen mitbedingen und provozieren kann.
Wir hatten es vorhin schon angesprochen, wenn man auch die aktuelle Situation in der Welt anschaut mit Ukraine-Krieg, diese Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina, davor jetzt dann eben noch Corona, dann wieder andere Sorgen und Probleme in der Welt, da lässt sich die Zahl der Depressionen schon auch wirklich messbar steigen, oder?
Ja, also sie steigt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch gerade die Herausforderung gegeben, mit solchen Krisen umzugehen. Und man könnte jetzt auch sagen, vielleicht ist so eine Krise, auch eine depressive Krise, immer auch eine Chance. Also ich will es gerade nochmal umdrehen. Wir müssen ja alle auch lernen. Ich glaube, dass die Krisen in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht weniger, sondern eher mehr werden. Aber wir wollen ja trotzdem uns unsere Lebensfreudigkeit auch nicht so ganz vermiesen lassen. Und wir wollen ja auch gut damit umgehen. Wir müssen den Dingen einerseits ins Auge schauen, andererseits eben gerade überlegen, was tun wir, was können wir tun, um nicht depressiv zu werden, sondern um einfach Dinge auch anzupacken und zu verändern. Und insofern ist es vielleicht auch nicht nur jetzt so negativ zu bewerten, dass jetzt Depression etwas zunimmt. Erstmal ist es ein Symptom der Auseinandersetzung. Andererseits kann ich auch sagen, es ist eine Chance, in eine andere Art der Bewältigung zu kommen und vielleicht dann auch fürs Leben, nicht nur jetzt aus der Depression raus, sondern fürs Leben was zu lernen und auch besseres Krisenmanagement zu lernen.
Wie wird denn jetzt aber eigentlich eine Depression behandelt? Also Leute, die vielleicht im Umfeld schon jemand hatten, der depressiv war oder jemand, der selbst depressiv ist oder war, weiß, wie schwer es ist, da überhaupt ja rauszukommen, selber jemandem rauszuhelfen. Was kann man da jetzt aus medizinischer Sicht, aus Ihrer Sicht als Psychosomatiker tun, damit die Menschen da ja tatsächlich auch wieder geheilt werden? Oder ist es eine Krankheit, die immer im Hintergrund schwelt und man ja behandelt quasi einfach bloß, dass es am Laufen bleibt?
Also in der Regel kann man eine Depression gut behandeln. Es gibt einige sehr chronische Formen, aber in der Regel kommt man aus einer Depression wieder raus. Und die zwei wesentlichen Therapiebestandteile sind Psychotherapie und Medikation. Also Behandlung mit Medikamenten und Behandlung mit psychologischen Mitteln. Das kommt häufig beides zusammen. Ja, Medikamente lösen oft nicht alles, können aber sehr deutlich dazu beitragen, aus der Depression wieder rauszukommen, wieder mehr Antrieb zu kriegen, wieder besser zu schlafen, die Stimmung wieder zu verbessern, den Boden dicker zu machen, auf dem ich stehe. Sollte man auf keinen Fall von vornherein weglassen. Es gibt natürlich immer Menschen, die haben auch Angst vor Psychopharmaka und die könnten irgendwas tun. Ich will diese Angst eher nehmen. Ja, man kann über Nebenwirkungen reden. In der Regel helfen die Medikamente einfach auch aus der Depression rauszukommen. Aber auch die Psychotherapie ist super wichtig, um einfach auch zu überlegen, was kann ich selber tun? Nicht nur, wie lasse ich mir von außen helfen, sondern was kann ich selber tun, um einfach aus der Depression zu kommen? Und da sind Dinge wichtig wie einfach Verstärkung positiver Tätigkeiten, dass ich wieder auf jeden Fall mehr Sozialkontakte in Bewegung bleiben und natürlich irgendwelche kritischen Themen anpacken, die vielleicht jetzt als Auslöser der depressiven Krise gewirkt haben, wie zum Beispiel wenn Arbeitsüberlastung, dann muss ich natürlich das Thema anschauen, was da jetzt die Folge ist. Das kann ganz unterschiedlich sein. Oder wenn ich gerade in einem Paarkonflikt bin, muss ich natürlich die Partnerschaft anschauen und vielleicht mal ein Paartherapiegespräch. Also die Situationen können ganz unterschiedlich sein, aber wenn ich irgendwas als Auslöser meiner jetzigen Depression wahrnehme, muss ich mich darum kümmern.
Und wie und wann kann man dann sagen, ist man davon dann wirklich geheilt? Also woran macht man das dann fest?
Ja, die Heilung macht man jetzt erstmal an den Symptomen fest, wenn ich einfach wieder lebensfroh im Alltag zurück bin. Es wird immer nach einer depressiven Episode ein Risiko bleiben, das Rezidiv einer Depression zu kriegen, das höher ist als derer, die keine Depression hatten. Aber man hat ja dann auch durch die Depression und die Behandlung gelernt, besser damit umzugehen und dem vielleicht auch entgegenzuwirken. Also man kann schon von Gesundung reden und von Remission einer Depression, muss aber wissen, dass ich natürlich auch meistens etwas achtsamer mit mir umgehen sollte.
Das heißt, wie hoch stehen die Erfolgschancen? Gibt es da irgendwie einen Prozentsatz, dass man sagen kann, so zu so und so viel Prozent schafft man es, diejenigen auch wieder, ich will jetzt nicht in die Spur kriegen, sagen, weil das will man ja, also einfach wieder, dass er Spaß am Leben hat und auch wieder lebensfroh ist?
Also es ist mindestens die Hälfte, die wieder so völlig zum Normalen zurückkehrt. Es gibt dann schon bei der anderen Hälfte so einen Teil, man sagt, da bleibt so ein Rest von Verletzlichkeit, von etwas mehr Schwierigkeiten im Alltag. Und natürlich gibt es auch den Anteil, der erstmal trotz Therapie weiter Schwierigkeiten aus unterschiedlichen Gründen in der Depression irgendwo stecken bleibt. Aber die wirklich so ganz chronifizieren, das ist ein kleiner Teil. In der Regel ist es immer wichtig, in der Therapie zu betonen, ich kann wieder ganz aus der Depression raus oder es kann zumindest deutlich besser werden, sodass ich dann auch merke, ja, okay, damit kann ich gut leben und damit kann ich meinen Alltag auch irgendwie wieder bestreiten und auch wieder Lebensfreude haben.
Wir haben die äußeren Faktoren ja schon angesprochen mit den ganzen Krisen, mit den Sachen, die sich halt so verändern in der Welt. Was müsste sich denn in der Gesellschaft ändern, damit die Zahl der Depressionen sinkt?
Also erstens mal müsste sich die Bereitschaft, die Depression als Erkrankung anzuerkennen, erstmal noch weiter verbessern. Es ist sicherlich schon besser geworden, dass man mittlerweile gut drüber reden kann. Dennoch ist es an vielen Stellen noch verpönt und schaut man nach wie vor immer noch zu sehr einfach auf die Leistung desjenigen und interessiert sich viel zu wenig um die Befindlichkeit. Ich gebe ein Beispiel. Im Januar kam in den Nachrichten, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage in den letzten beiden Jahren verdoppelt hat. Die erste Kommentierung war nicht die, man macht sich jetzt Sorgen um die Gesundheit der Bevölkerung oder dass da von Corona noch was hängen geblieben ist. Der erste Kommentar war, es hat jetzt die Wirtschaftsleistung so weit abgesenkt, dass wir in die Rezession rutschen. Also daran sind es quasi ist nur der Gesundheitszustand der Bevölkerung schuld. Das heißt, wir nehmen noch zu wenig den Gesundheitszustand ernst oder auch die Sorgen und Nöte der Menschen und sehen immer nur die Wirtschaftsleistung. Das ist aus meiner Sicht ein großes Manko und auch, dass wir meinen, wir müssten nach wie vor immer mehr wachsen und den Leistungsdruck noch weiter erhöhen. Da sind wir so ein bisschen in den Fängen unseres Wirtschaftssystems. Das halte ich für sehr bedenklich. Das ist aus meiner Sicht sowohl schädlich für die Gesundheit der Menschen, wenn ich das so stark betone, als auch für die Gesundheit der Welt. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal als kleinen Schlenker mit erwähnen. Auch der Gesundheit der Welt und unseres Planeten tut es nicht gut, wenn wir unsere Konsumgesellschaft so weiter nach oben schrauben, unsere Leistung und meinen, wir müssten weiter wachsen. Damit verbrauchen wir auch mehr CO2, damit verschärfen wir unsere Klimakrise und damit nehmen wir weder unsere eigene Gesundheit ernst, noch die Gesundheit unseres Planeten.
Das heißt, aus Ihrer Sicht perspektivisch, so wie es momentan läuft, wird sich die Zahl der Depressionen auch noch weiter erhöhen, weil einfach die Gesellschaft im Moment nicht wirklich bereit ist, nachzugeben, oder?
Vermutlich wird sich die Zahl der Depressionen noch weiter erhöhen, bis wir merken, dass wir vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurückgehen sollten. Aus meiner Sicht hört sich Verzicht gar nicht so negativ an, wie das oft nach außen klingt. Oder dieses, ich gehe mal wieder einen Schritt zurück. Materieller Wohlstand muss sich nicht in einer ewigen Spirale weiter nach oben schrauben, sondern darf auch mal wieder in so einer Gelassenheit und trotzdem Lebenszufriedenheit zurückentwickeln. Aber da sind wir noch lange nicht. Momentan hört man überall, wir müssen unseren Wohlstand weiter steigern.
Das heißt, perspektivisch gesehen auch für die Psychosomatik, für Ihren Bereich, Ihnen wird die Arbeit definitiv nicht ausgehen. Wo sehen Sie aber die Zukunft Ihrer Abteilung?
Die Arbeit wird uns mit Sicherheit nicht ausgehen, es sei denn, wir sind natürlich den gleichen Bedingungen unterworfen, dass wenn dann kein Geld mehr im Gesundheitssystem ist, dann wird es auch uns nicht mehr geben. Aber das Klientel, das wir behandeln und das wir auch erfolgreich behandeln und die wir aus den psychischen Krisen und Krankheiten herausholen und auch stärken, das wird erstmal weiter zunehmen. Und ich glaube, wir haben zunehmend vielleicht auch damit einen gesellschaftlichen Auftrag, den hat man schon immer, aber den haben wir vielleicht noch mehr, einfach dem was entgegenzusetzen, dass es immer höher, schneller weitergehen muss.
Das klingt sehr, sehr gut. Was sind jetzt aber Ihre persönlichen Ziele noch? Höher, schneller, weiter.
Nee, ich will nicht mehr höher, schneller, weiter, außer falls ich dann irgendwie noch energienfrei, wenn ich denn irgendwann in einem Ruhestand wohlverdient sein sollte, dann würde ich vielleicht noch in die Politik gehen, weil genau diese Dinge mir tatsächlich auch Spaß machen, mit zu überlegen und zu überlegen, in welchen Rädern muss man drehen, damit man eben gesündere Bedingungen schafft und gesünder für jeden Einzelnen, gesünder für die Welt. Also sollte ich noch Energien frei haben, nach etlichen Jahren jetzt Berufstätigkeit und irgendwann dann im Ruhestand, dann vielleicht die Politik.
Ich weiß nicht, was ich Ihnen wünschen soll, dass es klappt oder nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Warum ist es aber aus Ihrer Sicht immer noch ein Traumjob, hier im Klinikum zu arbeiten, dass Sie sagen, es darf bis zur Rente warten, bis in die Politik wechseln?
Also das, was mir hier richtig Spaß macht, sind einfach nach wie vor die Patienten, bei denen man zumindest zu einem größeren Anteil merkt, dass man ihnen Gutes tun kann, dass man ihnen helfen kann. Und wir sind ein ganz cooles Team in der Psychosomatik und da macht es einfach Spaß, im Team zu arbeiten. Wenn man dann mitkriegt, ab und zu auch von den Patienten rückgemeldet, dass das einfach auch Sinn macht, das ist eine hohe Befriedigung.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ui, ich wünsche mir weiter die Lebenszufriedenheit, die ich heute habe. Ich wünsche mir, dass wir zusammen, nicht jeder für sich, zusammen anpacken und dass wir uns den Krisen um uns herum wirklich stellen. Ich glaube, wir brauchen wirklich beides. Wir brauchen ein ehrliches Hinschauen. Momentan schaut man aus meiner Sicht viel zu wenig auf sowas wie, was macht das Klima tatsächlich mit uns und mit der Welt und wo machen wir unsere Erde kaputt? Also wir brauchen dieses ehrliche Hinschauen. Aber damit wir darüber nicht depressiv werden, brauchen wir auch den gemeinsamen Spaß und die Freude und dieses einfach zusammen anpacken. Und da muss man dann auch mal einen Abend völlig loslassen und keine Ahnung, auch mal mit seinen Kumpels Karten spielen oder ein Bier trinken gehen. Das ist genauso notwendig wie sich um die Probleme der Welt.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich weiß, dass Sie das sehr gut beherzigen. Wir haben schon vorab gesprochen, Sie sind ein begnadeter Kartenspieler, deswegen wünsche ich da weiterhin viel Spaß und viel Erfolg, auch mit Ihren Freunden da mal weiter Karten zu spielen und sage vielen herzlichen Dank für die Zeit. Es war mega interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und weiter alles Gute und vielleicht, dass man Sie bald nicht mehr ganz so viel braucht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Wunsch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mir hat das Interview auch Spaß gemacht.
Dankeschön. Das war also Dr. Jürgen Knieling. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin in Bietigheim und ist eben auch ein Ansprechpartner für Depressionen. Ja, solltet ihr da Hilfe brauchen, gibt es eben auch Anlaufstellen? Gibt es hier in Bietigheim Anlaufstellen, die Sie auch benennen können?
Also wer denkt, dass einen stationären oder teilstationären Aufenthalt benötigt, der kann sich gern an unser Sekretariat wenden, findet man auf der Website. Ansonsten sind es erstmal die ambulanten Stellen, an die man sich hinwendet. Ich habe auch ein paar Spezialsprechstunden, aber das erfährt man dann auch im Sekretariat. In der Regel behandeln wir hier erstmal stationär und teilstationär.
Jawohl, und das war eben die Folge für heute. Seid gespannt, was wir nächstes Mal wieder für euch da haben. Ich bin mir sicher, es wird mindestens genauso interessant.